Ich möchte mich besser kennenlernen, meine Wurzeln. Ich bin gekommen, weil ich meine Identität finden möchte. Das lässt Selim Özdoğan seinen Helden Krishna Mustafa in seinem neuen Roman »Wieso Heimat, ich wohne zur Miete« sagen. Krishna Mustafa lebt in Freiburg, er ist Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters. Als sich nun seine Freundin von ihm trennt und ihm vorwirft, er habe sich nie mit seinen Wurzeln befasst, bricht er nach Istanbul auf, um seine Identität zu finden. Der Autor Selim Özdoğan ist heute bei uns im Studio. Krishna Mustafa, das ist ein bisschen eigenartiger Name. Warum haben Sie Ihren Romanhelden so genannt?
Die Geschichte dazu ist, dass ich mal jemanden kennengelernt habe, der genau so hieß. Und ich fand das einen tollen Namen. Es weckt halt Neugier und sagt eigentlich auch schon sehr viel über den Erzähler aus.
Über seine Herkunft. Also man kann vielleicht Rückschlüsse auf seine Eltern ziehen, die ihm diesen Namen gegeben hat. Denn die Mutter Maria ist so ein...
Ist so eine Öko-Hippie, Spät-Hippie-Frau. Vielleicht wäre sie froh gewesen, wenn sie Ende der 60er nach Indien hätte fahren können, auf der damaligen Route. Die hat es aber erst Ende der 80er geschafft und ist aber auch auf diesem Indien-Trip so ein bisschen in jungen Jahren hängen geblieben.
Sein Vater ist Türke, den hat sie in einem Pudding-Shop kennengelernt. Mhm. Dieser Pudding-Shop, das ist auch ein Leitmotiv in diesem Roman. Was hat es mit diesem Pudding-Shop auf sich?
Der Pudding-Shop ist ein Restaurant, was damals Ende der 60er, Anfang der 70er eine Anlaufstelle für diese ganzen Hippies war, die auf dem Landweg Richtung Osten waren und dort halt Informationen ausgetauscht haben. Warum gerade dieses Restaurant, weiß man nicht. Und eigentlich heißt der Laden Lale-Restaurant, also Tulpe zu Deutsch. Weil sich das offensichtlich niemand merken konnte, haben sie es einfach Pudding Shop genannt. Es hat einen Ruf gehabt, ist heute aber ein ganz normaler Touristenladen mit so einer winzigen Pinnwand. Wir haben heute das Internet, wir brauchen diesen Austausch von Informationen auf diese Art nicht mehr. Es gibt aber immer noch so eine winzige Pinnwand in dem Laden, die so ein bisschen an die Vergangenheit erinnert und wo Leute Mitreisende suchen mit dem VW-Bus nach Osten.
Und nun fährt Krishna Mustafa von Freiburg nach Istanbul. Und was findet er? Eine türkische Stadt in Weihnachtsbeleuchtung, findet kaum Moscheen, er sieht nur christliche Kirchen. Was ist das für ein Istanbul, auf das er da trifft?
Er ist zuerst im Zentrum, da bei Taksim, so in Istanbul. Und das ist ja grundsätzlich sehr europäisch geprägt. Er weiß ja nicht mal so richtig, wonach er sucht, aber... Er hat zunächst diese Bilder im Kopf, die ihm halt eingeimpft worden sind und findet halt die Entsprechung nicht. Wenn man sich da befindet, um Taksim herum, es gibt sehr, sehr wenig Moscheen, es gibt sehr, sehr viel mehr Kirchen und das entspricht halt nicht dem, was er vorher gehört hat. Und er ist vorher auch nur als Kind in Istanbul gewesen und hat diese Dinge alle auch anders wahrgenommen.
Und dann macht er sich auf die Suche. Also er zieht los und versucht auch gleich zu Anfang seine religiösen Wurzeln zu finden. Er versucht da, das schildern sie auch sehr witzig, in einer Moschee zu beten. Es geht dann ziemlich schief, als er da herauskommt. Ich zitiere mal zwei Sätze. Ich habe versucht, Gott alles zu geben, was ich zu bieten habe. Aber als ich aus der Moschee rauskomme, hat sich der Himmel verdunkelt und es weht ein Wind, der sich anfühlt, als würde man sich am ganzen Körper föhnen. Religion hilft ihm da nicht weiter. Das stellt er schnell fest, oder?
Ja und nein. Er geht in diese Moschee und er imitiert nur etwas. Er versucht zu beten, aber es hat ihm nie jemand beigebracht und er weiß nur, wie die Bewegungen so ungefähr aussehen. Und er imitiert nur etwas. Und das bleibt ihm auf eine Art durch das ganze Buch erhalten, dass er äußere Formen imitiert. Aber gleichzeitig hat er einen Zugang zu etwas, was ich innere Stimme nennen würde, und fängt aber schon an, sich mit Religion auseinanderzusetzen. Es leuchtet ihm zum Beispiel nicht ein, dass man zwar zu Gott sprechen kann, beten kann, aber dass Gott nie antwortet und wenn doch, glauben alle Leute, man sei verrückt. Er stellt grundsätzlich Einbahnstraßen des Denkens in Frage. Er ist ja, ohne dass er darunter leidet, jemand, der auf eine Art verloren ist, weil er nicht in gängige Muster passt, aber er leidet halt nicht darunter. Er braucht in dem Sinne überhaupt keine Hilfe. Das ist etwas, so eine Zuschreibung von außen, so du könntest hier suchen, du könntest dort suchen, du könntest dort suchen.
Er schaut dich aber mit einer großen Neugierde die Welt an. Also,
ja, er ist neugierig und offen, das auf jeden
und
Fall.
Und hat auch einen gewissen Leidensdruck, der von den Frauen kommt, weil seine Freundin ihn verlassen hat und ihm gesagt hat, du, ich verlasse dich, weil du dich erstmal um deine eigene Identität kümmern musst. Also da ist ein Leidensdruck da, der nicht daher kommt, dass er sich ohne Identität fühlt, aber er geht dieser Frage mal nach, weil er um seine Freundin trauert.
Richtig. Aber grundsätzlich weiß man ja, wie das ist, wenn man Sachen macht, die einem von außen so aufgedrängt werden. Die haben etwas weniger Wert, als wenn man die aus einem inneren Antrieb heraus macht.
Diese Suche nach der eigenen Identität, da hat man oft den Eindruck, dass sie sich auch über diese Sache lustig machen. Identität, stimmt das?
Allein das Wort stellen wir oder dieses Konzept von Identität stellen wir total selten in Frage. Wir tun so, als sei das irgendetwas Festgefügtes. Das stimmt ja nicht. Man ist als Kind anders als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Man verändert sich im Laufe seines Lebens. Das ist vollkommen normal. Trotzdem behauptet man, wenn ich sage, so, das ist Identität. Irgendetwas ist da gleich geblieben, aber man weiß nicht, niemand von uns weiß, was da denn genau gleich geblieben ist. Das ist das eine und das andere ist, dass man sowieso im Laufe, wenn wir es nicht Identität, sondern Rolle nennen, einfach im Laufe eines Tages nehmen wir schon total viele verschiedene Rollen ein. Das wird als normal angesehen, sobald eine andere kulturelle Rolle dazukommt, fangen wir an, von kulturellen Identitäten zu sprechen, als gäbe es einen qualitativen Unterschied. Dabei haben wir nur einen quantitativen Unterschied. Es ist eine Rolle mehr, die man spielen kann.
Sie schreiben einmal, die Frage nach der kulturellen Identität sei eine Ausweichstrategie. Wie meinen Sie das?
Der Grund, wenn wir tatsächlich die Konstellation im Buch nehmen, der Grund, warum die Beziehung zwischen Laura und Krishna Mustafa nicht funktioniert, ist ja kein kultureller Grund. Ich glaube grundsätzlich nicht, dass Beziehungen an kulturellen Gründen scheitern. So, das spielt da mit rein, aber das ist halt die Ausweichstrategie. Wir suchen da oben an der Oberfläche, aber viel interessanter. Und was tatsächlich dann irgendwie Identität ausmacht, sind ja sehr individuelle Muster und halt nicht kulturelle Konstrukte. Jeder Mensch macht Fehler, er sieht sie und er wiederholt sie. Es gibt bestimmte Muster, in die man immer wieder und wieder hineinverfällt. Das ist für mich eher Identität. Wenn wir anfangen, kulturell zu argumentieren, haben wir eine Ausweichstrategie. Da beschäftigen wir uns nicht mehr mit dem Individuum, sondern versuchen halt, aus einem Konstrukt irgendetwas zu basteln, was irgendetwas erklärt, was gut klingt. Aber wir sind letzten Endes überhaupt keinen Schritt weiter.
Also nicht sehr glaubhaft, sondern eher ein Fluchtpunkt, um vor anderen Fragen, die vielleicht anstrengend sind, auszuweichen und die wir individuell lösen müssen und die sehr komplex sind und die wir manchmal vielleicht auch aushalten müssen. Auf dem Weg zu seiner Identität spielen aber Frauen eine große Rolle. Krishna Mustafa, die Mutter, die sicher eine sehr starke, kräftige, bestimmungsfreudige Mutter war. Laura, die auch eher eine dominante Frau gewesen sein scheint. Kommt er dazu auch vielleicht darauf, dass diese Frauen ihn auch so ein bisschen in seinen Handlungsmustern manipuliert haben?
Darauf kommt er ja gar nicht von selber, aber das ist ein bisschen das, was passiert. Die Mutter wird ja eigentlich etwas genauer noch dargestellt als Laura und die Mutter ist ja eine, die sich selber für einen sehr freien Menschen hält, die auch glaubt, ihrem Sohn sehr, sehr viel Freiheiten gelassen zu haben. Und da ging es auch ein bisschen darum zu zeigen, wie sehr das eigene Konzept von Freiheit eigentlich die Freiheit des anderen einschränken kann, wenn man dieses Konzept denn unbedingt übertragen möchte. Und das ist das, was tatsächlich passiert. Krishna Mustafa fühlt sich angezogen von Frauen, die wie seine Mutter sind, die erstmal selbstständig, unabhängig und stark wirken, die letzten Endes aber ihre eigene Vorstellung auf das männliche Gegenüber projizieren.
Welche Rolle spielt Nesrin?
Nesrin ist genauso eine Frau, die trifft er halt immer wieder im Laufe des Buches. Sie wirkt sehr stark und unabhängig. Sie ist aber auch jemand, der sehr dominant ist und jemand, der voller Vorurteile ist. Nesrin war auch eine Möglichkeit für mich als Autor, Klischees zu brechen. Sie hat halt Dreadlocks. Das heißt, Krishna Mustafa ordnet sie auch erstmal als Freund ein und braucht sehr lange, um zu verstehen, dass Dreadlocks in der Türkei doch was anderes sind, als Dreadlocks in Deutschland zu haben. Dass man nicht an der Frisur eines Menschen irgendetwas festmachen kann. Diese Anziehungskraft, die Nesrin auf ihn ausübt, wird halt auch nicht gebrochen davon, dass sie voller Vorurteile gegenüber den Deutschen ist.
Gibt es eine Entwicklung für Krishna Mustafa? Erkennt er das oder bleibt er am Ende, als er zurückfliegt, der gleiche und wird in Freiburg wieder einer Frau hinterherlaufen?
Die er wird wieder einer Frau. Also dieses Muster wird sich nicht ändern. Das war ja nicht das Thema des Buches, zu schauen, was ist das individuelle Muster, warum Krishna Mustafas Beziehungen nicht funktionieren, sondern die Frage war, was sind die kulturellen, religiösen und ethnischen Zuschreibungen, mit denen er zu kämpfen hat. Es ist kein Entwicklungsroman, da passiert auf eine Art nichts. Er hat das Gefühl, dass es nichts mit ihm zu tun hat, als er in die Türkei fährt. Er lernt sehr, sehr viel über die Türkei, auch ein wenig über sich selbst. Aber er hat am Ende des Buches immer noch nicht das Gefühl, dass diese äußeren Zuschreibungen ihn irgendwie treffend beschreiben.
Es gibt etwas, was seine Identität ausmacht. Also es gibt drei Worte. Wald, Kaffee, Schokolade. Ist es das?
Ja, das sind seine persönlichen Vorlieben. Und das ist der Grund, warum er sich, obwohl er sich in der Türkei sehr wohl fühlt, sich nicht so richtig vorstellen kann, dort zu leben. Er mag den türkischen Kaffee nicht. Er mag die dunkle Schokolade nicht, die er dort kaufen kann. Und Istanbul ist, man kommt nicht in den Wald.
Also die kleinen Dinge des Lebens, die man wirklich nicht unterschätzen sollte. Es ist ja auch immer so, wenn es ihm nicht ganz so gut geht, dann sucht er doch wieder irgendwo Schokolade zu finden oder einen Kaffee zu finden. Aber es schmeckt ihm nicht so, wie es ihm in Freiburg vielleicht schmeckt, dieser Kaffee, diese Schokolade. Welche Rolle spielt denn der türkische Vater?
Der türkische Vater ist der Versuch, ein Mann, der aussieht wie ein erfolgsgeiler türkischer Macho, der auch noch seinen Sohn vernachlässigt, den einfach ein bisschen mehrdimensionaler und ein bisschen liebenswürdiger darzustellen, ohne ihn zu entschuldigen. So, es ist ja ein Mann, der gebildet ist, der weiß, was er dort tut und der nicht in erster Linie opportunistisch ist, auch wenn das auf den ersten Blick genau so wirkt. Und er ist halt ein Erdogan-Anhänger, kann das aber auch tatsächlich gut begründen. Also er hat ein Weltbild, was nicht völlig verquer ist. Ein Beispiel dafür, wie die Wahrnehmung als Macho sich ändert, ist, während er in der Türkei ist, kocht seine deutsche Frau immer den Tee für ihn. Und alle finden das normal. Dann ziehen sie irgendwann nach Deutschland um und dann ist er auf einmal der Macho, weil die Frau den Tee kochen muss. Und das ist etwas, was er nicht versteht, warum das gleiche Verhalten an zwei verschiedenen Orten so verschieden bewertet wird, ohne dass sich etwas geändert hat. Und er sieht halt auch nicht ein, weil er sich aus Essen nicht so viel macht, warum er lernen soll zu kochen. Nicht, dass ich alle diese Verhaltensweisen entschuldige, aber wir haben ja hier jetzt nicht einen Menschen, der vollkommen unsympathisch oder verabscheuenswert ist. Er mag seinen Sohn ja. So, und er kümmert sich ja im Rahmen seiner Möglichkeiten eben doch um ihn und verfolgt mit Neugier und Interesse, was der Junge denn so macht, ohne dass der das halt mitkriegt.
Also auch da wieder ein sehr individuelles Schicksal, ein sehr individueller Charakter. Und wenn man allzu schnell den Begriff kulturelle Identität nimmt und den über etwas drüber stülpt, dann kann man auch viel verkehrt machen. Man sollte mal Obacht geben, dass dieser Begriff auch von Politik sehr schnell und sehr leicht instrumentalisiert wird, gerade jetzt auch. Vielleicht zum Abschluss die große, allergrößten Fragen, die ja auch schon im Titel Ihres Romans anklingt. Der Roman heißt Wieso Heimat? Ich wohne zur Miete. Was ist denn für Sie Heimat?
Ich würde gerne noch auf den Halbsatz zurückkommen, bevor ich das beantworte. Wir benutzen diese kulturellen Identitäten ja tatsächlich zur Ausgrenzung. Und Ausgrenzung führt ja irgendwann dazu, dass wir sagen können, die sind aber anders als wir. Aber auf einer individuellen Ebene, das sind ja alles Menschen. Sobald wir das aber geschafft haben, eine Gruppe, religiös anders, ethnisch anders, das ist ja egal, als anders als wir darzustellen, öffnet man auf einmal die Tür für sehr viel Gewalt und Grausamkeit, so, weil da geht Empathie verloren. Da fange ich an zu sagen, das ist nicht ein Mensch, genau wie ich, sondern der ist grundsätzlich anders. Dafür werden kulturelle Identitäten letzten Endes benutzt, also missbraucht.
Insofern ist Ihr Buch auch ein Buch über das Fremde, das eigentlich gar nicht fremd ist, denn der fremde Mensch ist zunächst einmal, und das ist das Wichtigste, ein Mensch wie du und ich. Und das Fremde wird immer nur aus der anderen Perspektive definiert.
Das ist ein Mensch, ja, aber der verhält sich ja ganz anders. Der kleidet sich anders, er redet anders, er hat andere Werte. Man steht fremden Dingen schon mal argwöhnisch gegenüber. Das ist auch völlig menschlich. Aber das heißt halt nicht, dass der andere auf einer menschlichen Ebene anders ist. Das stimmt einfach nicht. Das Konstrukt, das kulturelle Konstrukt, in dem er lebt, ist ein anderes, ja. Das gilt für uns alle. Kultur ist eine Konstruktion. Heimat ist für mich, ist ja damit irgendein Ort, tatsächlich eine Räumlichkeit konnotiert. Das ist für mich einfach nicht der Fall. Also es war nie so, dass es also ein Ort, an dem man sich auch sehr sicher fühlt. Wenn man so aufwächst wie ich, macht man auch Erfahrungen von Ausgrenzung. Das ist halt normal, das gehört dazu. Das heißt aber auch, dass man sich nicht sicher fühlt. Das heißt, dass ich diese Stadt, in der ich aufgewachsen bin, nicht so richtig als Heimat benennen kann. Gleichzeitig wird dieser Begriff dann aber frei für andere Dinge. Das heißt so, ich kann sagen, Heimat sind aber meine Freunde. Heimat ist eine bestimmte Art, also so, wenn ich gucke, was vermisse ich, wenn ich lange weg bin. Das sind die Dinge, die für mich dann Heimat ausmachen.
Wie ist das mit der Sprache, Ihre sprachliche Heimat, Türkisch, Deutsch?
Ich kann besser Deutsch als Türkisch, aber mein Türkisch ist gut. Also ich fühle mich da schon zu Hause, aber eine Erfahrung, die ich in Istanbul gemacht habe und auch da, es geschieht einfach, weil ich nicht von da komme, es geschieht Ausgrenzung. Ich wusste nicht, dass man, weil man die Sprache kennt, sich fremd fühlen kann. Ich war sonst immer nur eher kurz in der Türkei. Diese langen Monate haben mir gezeigt, so okay, die Menschen nehmen dich aufgrund deiner Sprache als einen der ihren wahr. Wenn du dann aber in einem sozialen Zusammenhang dich nicht ganz richtig verhältst, gucken sie dich alle an, was ist mit dir los? Warum weißt du nicht, wie man sich benimmt? Wäre mein Türkisch schlecht, würden sie denken, okay, der ist fremd, dem können wir das verzeihen. So bin ich zwar in der Sprache zu Hause, aber nicht, ich kenne mich mit den ganzen sozialen, kulturellen Feinheiten nicht so gut aus, wie sich jemand auskennt, der in der Türkei lebt. Die Sprache ist schon meine Heimat, aber das Land nicht.
Vielleicht sollten wir uns ohnehin von diesem Begriff Heimat, vielleicht sollten wir ihn viel vorsichtiger, gar nicht so schnell benutzen. Der ist so pathetisch ja auch aufgeladen und so groß und wird auch von allen möglichen Randgruppen wie Pegida und sonst wen. Vielleicht sollten wir ihn erstmal in den Schrank stellen und gar nicht mehr so leichtfertig hervorklauben.
Oder öffnen. Öffnen reicht ja auf eine Art schon. Also jeder weiß ja, sobald sie ein fremdes Telefon in der Hand haben, gerade bei diesen neueren Smartphones, die kennen sich ja darauf nicht aus. Das ist ja das von jemand anderem. Wo ist diese App? Wo ist sie? Das hat er gar nicht und das ist hier und all dieses Zeug. Das heißt ja auf eine Art, dieses Telefon ist auch Heimat. Der Rechner, an dem man sitzt, der auf eine bestimmte Art und Weise konfiguriert ist, ist ja auch Heimat. Also es geht, glaube ich, gar nicht darum, den Begriff reifen zu lassen und dann wieder rauszuholen, wenn wir soweit sind, sondern den einfach zu öffnen. So, Heimat ist nicht etwas räumlich oder kulturell oder sonst irgendwie Begrenztes. Heimat kann sehr vieles sein.
Das ist eine spannende Idee. Mein Smartphone ist mein Heimatland. Das könnte man durchaus weiterdenken. Also wenn man mir mein Smartphone nimmt, nimmt man mir meine Heimat. Das Smartphone, an dem ich mich festhalte, mit meinem Facebook-Twitter-Konto, mit meinen WhatsApp-Konten, mit all dem, was da drin ist, das wird immer mehr zu einem Teil von mir, der sich auch zu verselbstständigen droht. Interessant, ja. Mein Smartphone ist mein neues Heimatland.
Man formuliert das nie so, Aber ich bin überzeugt davon, für 80% der Menschen da draußen, die ein Smartphone besitzen, ist das eine Wahrheit. Die wohnen auch da drin.
Vielen Dank, Selim Özdoğan. Wieso Heimat? Ich wohne zur Miete. So heißt sein scharfsinniger, witziger Roman, der viele Anregungen gibt, um über Identität und Kultur zu diskutieren. Zwei Begriffe, die gerade jetzt sehr häufig für politische Ziele auch instrumentalisiert werden. Also Obacht und mal genau nachgefragt, was ist das eigentlich, kulturelle Identität? Das Buch von Selim Özdoğan ist im Haimon Verlag erschienen und es kostet 19,90 €. Vielen Dank.
Ich danke.